Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Liebe Freundinnen und Freunde, die FIFA hat One Love verboten. Den Kapitänen von 7 europäischen WM-Teams wurden vom Weltverband Strafen angedroht, auch unserem Manuel Neuer. Also lassen Sie es mit der One-Love-Binde am Arm, sonst müssten Sie ja ein Zeichen setzen und die Konsequenzen in Kauf nehmen. Das ist echt zu viel. Aber bei uns, liebe Freundinnen und Freunde, da bekommt ihr guten deutschen WM-Fußball und One-Love.
Innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Tor!
Ja, Grabowski spielt auf. Bonus, Müller und 2-1.
Andreas Brehme, alles wie gehabt, mit rechts, flach ins linke Eck. Koikoi Shea wusste alles, nur halten konnte er ihn nicht.
Schürrle, der kommt an, mach ihn, mach ihn, er macht ihn, Mario Götze, das ist doch Wahnsinn.
Let's get together and feel alright. Let's get together.
So, homophobe Kackscheiße der FIFA, ein Verband ohne Stil, Rückgrat und Haltung, findet in diesem Fall nicht nur ich, sondern auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf.
Die FIFA hat heute eine Aussage für Diversität und Menschenrechte untersagt. Das sind Werte, zu denen sie sich in ihren eigenen Statuten verpflichtet. Das ist aus unserer Sicht mehr als frustrierend und auch ein beispielloser Vorgang in der WM-Geschichte, wie ich finde. Es handelt sich aus meiner Sicht um eine Machtdemonstration der FIFA.
Und damit reicht es heute auch schon mit Fußball-Weltmeisterschaft. Und wir müssen auch ein bisschen aufs, Achtung, Wortspiel, Gas drücken.
Die Kostensteigerung liegt daran, es sind mehr Projekte geworden und das ist ja für uns auch ein Prozess gewesen. Wir müssen Teile der Infrastruktur mit einbeziehen, das erklärt die höheren Kosten.
Ja, höhere Kosten, wovon unser aller Wirtschafts-Robert hier spricht, das sind die geplanten LNG-Terminals, die neuen schwimmenden Flüssiggasbehälter, die dazu beitragen sollen, dass Deutschland nicht mehr von russischem Gas abhängig ist. Die kosten nämlich nicht wie geplant 3 Milliarden Euro, sondern 6,6 Milliarden, also mehr als doppelt so viel. Kann ja mal passieren, so lange macht der Robert den Job als Wirtschaftsheini ja auch noch nicht. Da muss man auch mal nachsichtig sein.
Diese höheren Kosten werden sich aber teilweise auch wieder einspielen, denn wenn dann LNG, also Gas, durch diese Projekte fließt, nach Deutschland reinfließt, dann werden durch Entgelte ein Teil der Kosten wieder eingespielt werden.
Puh, Glück gehabt. Wie viel bekommt der Staat denn da zurück, Robert, jetzt mal so konkret?
Welcher Teil der Kosten ist schwer zu berechnen? Da möchte ich gerne keine Schätzungen eingeben, aber es ist sozusagen jetzt nicht nur eine Einbahnstraße, sondern wir schaffen damit natürlich auch Geschäftsfelder für Unternehmen, die jetzt die Infrastruktur nutzen, die wir jetzt staatlich unterstützt mit aufgebaut haben. Und diese Unternehmen werden dann entsprechend ihrer Nutzung einen Teil der Kosten eben wieder zurückzahlen müssen.
Heißt übersetzt, schauen wir mal, dann sehen wir schon weiter, wenn wir dann noch was sehen. So, was war noch wichtig gestern? Ach ja, wie hieß es noch einst auf dem Titel des Spiegel? Deutschland sei, Zitat, bedingt abwehrbereit. Gemeint war die alte Bundesrepublik und der Artikel führte damals zur Spiegel-Affäre und schließlich zum Rücktritt von Verteidigungsminister Strauß. Jetzt, 60 Jahre später, sagt die Bundesverteidigungsministerin selbst in einem Zeitungsinterview mit Blick auf die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr, ich zitiere, Wir können und müssen besser werden in allen Bereichen. Kurz heißt das, bedingt abwehrbereit, wenn ihr mich fragt. Macht ihr aber nicht. Dafür hat die FDP jetzt beim Thema Bürgergeld festgestellt,
dass gerade hier bei vielen Menschen ein Störgefühl existiert, nach dem Motto, das Thema Leistungsgerechtigkeit wird auch hier nicht ausreichend berücksichtigt.
Störgefühle. Das erinnert mich an Gianni Infantino, der auch ganz viele Gefühle hatte bei seiner ersten Pressekonferenz zur WM. Er fühlte sich als Schwuler und als Behinderter und als alles. Also hier wird auch ganz viel gefühlt. Wobei, ich wollte ja nicht weiter über die WM sprechen. Ich weiß, ich habe schon am Anfang gesagt, das war's für heute mit der WM und jetzt habe ich mein Wort schon wieder gebrochen. Verdammt nochmal. Also zur Erinnerung, solche Störgefühle wie hier nicht von Infantino, sondern von FDP-Generalsekretär Sarai beschrieben. Diese Störgefühle hat auch die Union, aber die ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Opposition. Und die FDP regiert mit der Ampel und die hat das Bürgergeld vorgeschlagen, wurde aber im Bundesrat abgelehnt. Darum tagt morgen erstmals ein Vermittlungsausschuss. Mal sehen, auf welcher Seite die FDP dann steht. Aber bevor wir jetzt noch weiter vorausschauen, erstmal zu heute.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Und da ist heute mal wieder Zeit für einen Geburtstag. Er hier wird heute 55 Jahre alt.
Becker jetzt von der linken Seite. Macht sich fertig. Zwei, dreimal. Schaut den Gegner länger als sonst. Schaut ihn an. Jetzt kommt der Aufschlag. Unerreichbar, unerreichbar für Kevin Curran. Der Wimbledon-Gewinner 1985 heißt Boris Becker.
Jawohl, Spiel, Satz und Sieg. Unser Boris hat Geburtstag, sitzt aber noch immer in Großbritannien im Knast.
Ich bin drin. Das ist ja einfach.
Sorry, aber diesen Karlauer liebe ich. Ich weiß, ich bin kein Karlauer Freund und ich bin auch kein Freund von Wortspielen. Aber hier, da werde ich schwach. Weil an der Stelle wurde ich jetzt schwach. Könnt ihr mir das verzeihen? Heute könnt ihr mir das einmal verzeihen? Danke. Aber nichts für ungut, Boris. Vielleicht wird er ja noch vor Weihnachten nach Deutschland ausgeliefert. Dann müsste er nicht mal zurück ins Gefängnis. Da gucke mal, die Deutschen, die haben mich immer noch lieb. Ah, da kann ich machen, was ich will. Und trotzdem lande ich nicht im Knast da. Ah, so, Entschuldigung. Also diese Boris Becker-Parodie ist wirklich aus dem Jahr 1995. Ja, ich weiß. Aber einmal sei mir das gegönnt. Nur einmal.
Die Zahl des Morgens.
Ist heute die 59, denn heute vor 59 Jahren erschütterte ein Attentat die Welt und ganz besonders die Vereinigten Staaten von Amerika.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital in Dallas, but we do not know to where he has proceeded. Presumably, he will be taking the oath of office shortly and become the 36th President of the United States.
Anchorman-Legende Walter Cronkite vom US-Fernsehsender CBS verkündet am 22. November 1963 den Tod von Präsident John F. Kennedy. Und weil das nächste Jahr zum 60. Jahrestag des Attentats wieder alle machen werden, erinnern wir schon heute daran. Trauriges Thema, lenken wir uns ein wenig ab und gehen, Achtung, ins Café. Und zwar, und jetzt, mega Überleitung, bitte anschnallen, haltet euch fest, ihr werdet mega überrascht sein, ins Café, und zwar zu Einstein. Ja, genau zu dem.
Wach und wichtig, das Interview.
Tja, liebe Freundinnen und Freunde, es gibt so Tage, da lassen wir hier bei Wach und Wichtig die große Politik einfach auch mal Politik sein. Muss auch mal sein. Eskapismus ist das neue Motto hier bei Radio 1. Denn der RBB hat kein Geld, also müssen wir auch mal uns zurücklehnen und sagen, hey, wir gehen ins echte Leben. Wobei, manchmal prägt das echte Leben ja durchaus mehr die große Politik, als unser einer vielleicht wahrhaben möchte. Und es gibt Orte, da prallt beides aufeinander. Oder sagen wir, es berührt sich. Mal leidenschaftlich, mal sanft, selten laut. Es vermischt sich, wird zu einer Melange, geradezu Melange, da möchte ich fast ins Wienerische verfallen, aus Kunst und Kultur, eine Melange aus Politik und Populärem. Nicht zu verwechseln mit Populismus, liebe Freunde. Nein, das Populäre ist nicht immer populistisch. Aber das ist ein anderes Thema. Leben und Laissez-faire wäre eine weitere Melange. Ein solcher Ort ist in Berlin das Café Einstein in der Kurfürstenstraße. Da, wo Berlin ein bisschen wirkt. Wie Wien, Kaffeehaus-Atmosphäre, liebe Freunde. Hier treffen sich Bohème und Avantgarde und ja, auch Politik und Prominenz, um dann Deals zu machen, die nicht ganz so verrückt sind wie die in Österreich. Und ab und an wird auch vermutlich mal der ein oder andere ganz normale Mensch vorbeigucken. Und das gefühlt seit mindestens 200 Jahren. Wiener Kaffeehaus schick, mitten in der Hauptstadt. In Wahrheit ist das Einstein, wie diejenigen sagen, die dazu zu gehören glauben, erst seit 44 Jahren am Platz und jetzt erstmal nur noch 4 Wochen offen. Au, weia, wie wird Berlin Berlin bleiben? Und Deutschland Weltpolitik machen, ohne diese Institutionen und die Begegnungen, die sich dort stets ergeben haben. Das fragen wir den Geschäftsführer Philipp Hasse-Pratje. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Das Einstein macht dicht. Alarm. Warum?
Es macht ja nicht dauerhaft dicht. Das muss geschlossen werden wegen Sanierung. Das Haus ist ja eine wunderschöne alte Villa von 1878. Und es war halt im laufenden Betrieb sehr schwer, sagen wir, die größeren Sachen zu machen. Und da werden wir jetzt gemeinsam mit dem Hauseigentümer einfach eine Grundsanierung vornehmen. Ich kann aber gleich Sie und Ihre Zuhörer beruhigen. Das Haus steht ja auch sehr hoch unter Denkmalschutz. Also es wird sich nicht groß am Ambiente ändern.
Okay, da bin ich ja schon mal beruhigt. Wird denn danach alles wieder so, wie es vorher war?
Im Großen und Ganzen. Es wird natürlich, also ich sag mal, am Interieur und Exterieur wird sich in der Form nichts ändern. Ich werde natürlich die Gelegenheit ergreifen, ich sag mal, neue Tische und neue Stühle zu kaufen, die dann vielleicht auch ein Tuck moderner sind. Ja, im Prinzip alles, was jetzt kaputt ist, wird dann heile sein, aber die Atmosphäre bleibt die gleiche.
Als Sie vor 17 Jahren ins Einstein eingestiegen sind, waren Sie 28 Jahre jung. Was hat Sie damals dazu gebracht? Leichtsinn, Abenteuerlust, Gewissheit?
Ein bisschen von allem. Es war ursprünglich wirklich mehr als ein Investment gedacht. Ich habe auch am Anfang nur einen Anteil gekauft, nicht die ganze Firma übernommen. Und habe mich dann nach 2-3 Jahren dazu entschieden, es doch komplett selbst zu machen, weil es einfach bei so einer Firma einfacher ist, wenn eine Person, sagen wir mal, alle Fäden in der Hand hat. Und auch eine, sagen wir, Identität zwischen Geschäftsführer und Eigentümer macht halt vieles einfacher.
Was ist denn nun das Besondere am Einstein?
Ich würde mal sagen, allen voran die Mitarbeiter. Ich habe auch einige Mitarbeiter, die wirklich länger dabei sind als ich. Also über 20 Jahre. Mein ehemaliger Chefkoch, jetzt mein Prokurist, ist, glaube ich, jetzt seit 24 Jahren mit in der Firma. Und vor allem die Atmosphäre. Ich sage auch immer mal wieder, sagen wir bei der Weihnachtsansprache oder sowas, das ist nicht wirklich Kaffee oder Wiener Schnitzel, was wir verkaufen, sondern es ist eine Atmosphäre, es ist eine Wohlfühlatmosphäre. Und das ist eine Kombination natürlich aus der Qualität von Essen und Getränken, der wunderschönen alten Villa, die ja nochmal genau 100 Jahre älter ist als das Einstein selbst und eben meinen ganz tollen Leuten, die ich habe.
Das Einstein war keine 10 Jahre auf, da stand es schon auf der Liste der 10 wichtigsten Kaffeehäuser der Welt und galt unbestritten und nahezu bis heute als Deutschlands wichtigstes Café. Was macht das Einstein wichtig? Nur die Promis, die da hingehen?
Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich habe mir die Frage nie wirklich gestellt. Ich sag mal, Unterschied zu jetzt anderen Restaurants, sicher bei uns ist, ich sag mal, es gibt andere Restaurants oder Cafés, da ist sehr sehen und gesehen werden. Bei uns ist es halt eher die Diskretion, also sag mal, nehmen wir Sie, sitzen an einem Tisch, am Nachbartisch wird irgendwas Politisches besprochen. Sie würden im Zweifelsfalle nicht darüber berichten. Woanders würde man es tun, woanders würden die Leute es auch erwarten. Da gehen sie hin, weil sie haben, dass man Fotos von ihnen macht und es in der Zeitung steht. Und im Einstein ist eben die Diskretion so eins unserer höchsten Prinzipien.
Die wenigsten wissen, vieles von dem Charme, den das Einstein verströmt, ist gar nicht so alt, wie es scheint. Die großen Spiegel und auch die schweren Vorhänge, das hat alles Kultregisseur Quentin Tarantino hinterlassen, der im Einstein 2008 Teile seines Megafilms Inglourious Basterds drehte.
Das ist fast richtig. Also die Vorhänge sind von ihm. Die großen Spiegel hatte ich vorher. Es gab vorher so kleine, klassisch auch so eher Pariser Cafés, so kleine Spiegel. Da sind dann mal ein paar von runtergefallen. Und dann habe ich das durch große ersetzt und er wollte die in seinem Film nicht so und hat sie dann komplett zukleben lassen. Eigentlich hat er außen noch ein Riesenrelief draufgesetzt. Also es gibt, wenn man genau hinschaut, einen kleinen verzierten Holzrahmen, original vom Haus und dann viel mehr auf den Spiegeln selbst. Und als sie dann zurückgebaut haben, hatte ich die gebeten, den Teil einfach zu lassen und auch die Vorhänge vorne, weil es einfach sehr gut in die Atmosphäre reinpasste.
Wie viel Schein braucht denn das Einstein zum Sein? Also gilt das auch für seine Gäste? Ist es so ein Spiel zwischen Realität und Darstellung, zwischen Authentizität und Rollenspiel?
Schwierige Fragen. Ich hatte noch das Privileg, die Gründerin Uschi Bacher kennenzulernen, die es ja 1978 eröffnet hat. Und sie meinte, was das Einstein mit auszeichnet ist, das waren jetzt ihre Worte, der rechtskonservative Minister neben dem linksalternativen Studenten sitzt und sie beide ihre Melange genießen. Und das haben wir uns, glaube ich, über die Zeit erhalten. Es gibt ja auch andere Läden, wo das Publikum immer älter wird. Und im Einstein kommen junge Gäste dazu. Ich kenne einige Stammgäste, die sagen, Philipp, ich war hier schon, da konnte ich nicht mehr über den Tresen schauen. Und die bringen dann wiederum ihre Kinder mit. Und es ist, glaube ich, immer diese bunte Mischung geblieben. Wir haben im Sommer natürlich viele Touristen, wenn jetzt die Stammgäste eher dann verreist sind. Im Winter halt mehr Einheimische, in der Zwischenzeit dann Hochzeiten. Es ist halt eine bunte Melange, trifft es eigentlich sehr gut.
Im Tagesspiegel gibt es einen man kann sagen, fast schon Essay über das Einstein, in dem es einen schönen Satz gibt, den ich kurz zitieren möchte. Das Mobiliar durch sein Alter unaufdringlich überlässt die Bühne den Gästen. Die Touristen suchen dort die Vergangenheit, die Journalisten interpretieren die Gegenwart und die Politiker versuchen irgendwie an der Zukunft beteiligt zu sein. Wie kommt denn Berlin auch, ja, das ganze Land politisch jetzt 1,5 Jahre ohne das Einstein aus? Wird die Ampel zerbrechen? Ist Deutschland am Ende?
Ich glaube, ganz so instabil ist die Ampel zum Glück noch nicht. Und wie ich am Anfang sagte, das Wichtigste sind meine Mitarbeiter. Und ich werde 2 neue Restaurants eröffnen, um im Prinzip die Mitarbeiter zu halten. Ansonsten würde ich einfach zumachen und in 1,5 Jahren wieder aufmachen. Also ich mache mir wenig Sorgen, dass die Gäste wiederkommen würden. Aber ich habe ja 60 Leute, für die ich die Verantwortung habe, die ich auch brauche. Und da wird es 2 neue Restaurants geben. Es wird vom Stil sehr anders. Also ich versuche nicht, das Einstein zu kopieren. Ein großes in der Europa City und ein kleines in der Nähe vom Gendarmenmarkt, wo im Prinzip die Kultur für die Zeit weitergepflegt wird, sagen wir es mal so.
Wenn dann mal irgendwann zu Ende renoviert sein wird, fragen sich natürlich alle, die Stammgäste sind, im Einstein schon mal da waren oder vorhaben, da mal hinzugehen, wird das Neue dann auch ganz das alte Einstein sein? Bitte sagen Sie, dass sich niemals irgendwas ändern wird.
Es hat sich auch in den 17 Jahren, die ich mache, haben sich Sachen geändert. Wir haben zum Beispiel jetzt vegetarische Gerichte auf der Karte, sogar vegane, was wir vor 17 Jahren nicht hatten. Es wird nicht 100% das alte Einstein sein, weil Dinge müssen sich auch entwickeln. Aber es wird in der gleichen Tradition stehen. Es wird sich jetzt immer optisch wenig ändern. Die Kellner werden weiterhin klassisch Uniform tragen. Gäste werden mit Sie begrüßt werden, bevor sie dann Stammgäste sind. Also der Stil wird der gleiche bleiben. Aber ich werde die Gelegenheit natürlich auch nutzen, es ein bisschen zu modernisieren, sowohl was die Karte angeht, auch als was das Mobiliar angeht.
Das klingt beruhigend. Philipp Hasse Pratje, Geschäftsführer des Café Einstein in Berlin, das schließt, aber nur für 1,5 Jahre zur Renovierung.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Halle Berry, Schauspielerin. Ein Mann ist nur die Kirsche auf der Torte, aber ich bin die Torte und auch ohne Kirsche großartig.
Ende der Denkpause.
So Leute, das war's für heute am Dienstag bei Wach und Wichtig. War das eine kürzere Ausgabe heute als sonst? Vielleicht ein bisschen. Seid ihr mir böse? Ich hoffe nicht. Ich kann euch sagen, warum. Ich habe gestern Abend die erste von 2 Satire-Shows aufgezeichnet fürs erste deutsche Fernsehen. Die erste läuft am Donnerstag um 23.35 Uhr. Und weil ich in diesem Podcast sonst gerne mal gezwungen werde, verpflichtet werden, sagen wir mal, gebeten werde, Werbung zu machen für Veranstaltungen von, mit und für Radio 1, mache ich heute mal Werbung für meine eigene Veranstaltung. Ich habe gestern 2 Shows meiner Sendung aufgezeichnet. Die laufen jetzt am Donnerstag und am darauffolgenden Donnerstag im ersten deutschen Fernsehen jeweils um 23.35 Uhr. Und heute am kommenden Donnerstag habe ich 2 Mega-Gäste, die ich gestern Abend persönlich getroffen habe. Deswegen heute ein etwas kürzerer Podcast. Und zwar Jens Spahn war zu Gast, der frühere Gesundheitsminister, den ich gegrillt habe, wie sonst keiner im deutschen Fernsehen. Und Jenny Elvers. Ja, Jenny Elvers, ihr erinnert euch? Jenny Elvers, genau die. Beide zu Gast Donnerstagabend im ersten deutschen Fernsehen. Und das habe ich heute gesagt. Warum? Damit ich es am Donnerstag nochmal sagen kann. Insofern freut euch auf den Donnerstag. Dann Teil 2 meiner Eigenwerbung im Podcast. Und dann auch nicht nur am Schluss, so wie jetzt, so harmlos, damit es auch garantiert keiner mitkriegt, weil alle schon ausgeschaltet haben und denken, jetzt kommt nichts mehr. Nein, dann auch wirklich prominent gleich am Anfang. Freut euch drauf, denn dieser Podcast ist nichts anderes als eine geheime Werbeveranstaltung von mir. Aber ich übernehme das Schiff langsam, schleichend und nicht zu hektisch. In diesem Sinne, bis morgen.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.